Hallo, liebe Studis. Hier kommt nach langer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge, sogar eine mit Mathe, und zwar zur Vorbereitung auf die Vorlesung Zahlentheorie. Was ist hier geplant? Naja, wenn wir anfangen mit Zahlentheorie, dann merken wir schon, da gibt es das ein oder andere Konzept aus der Vorlesung Algebra, was wir uns nochmal in Erinnerung rufen müssen. Einige Sachen werden ganz oft benutzt, manche nur so ab und zu. Und ich habe mich entschieden, das in der Vorlesung so zu machen, dass ich ein paar neue Konzepte einführe, aber auch erst dann, wenn wir die brauchen, dass ich auch ein paar Wiederholungen nochmal so einstreue zwischendurch, wenn wir die wirklich brauchen, aber dass ich auch einiges an Material, was wir aus der Algebra verwenden wollen, am Anfang sammle, damit Sie, wenn Sie wollen, einfach in Ihren Notizen nachgucken können, aber eben auch die Möglichkeit haben, innerhalb des Vorlesungsskriptes zurückzugehen und dann in Kapitel 1 die Sachen zu finden. Das trifft auf viel zu, nicht auf alles. Ganz viele kleine Dinge, die wir wie selbstverständlich inzwischen machen, irgendwelche Argumentationen mit Teilern oder so, da habe ich jetzt nicht nochmal angegeben, woher das kommt und warum wir dies und das in faktoriellen Ringen machen dürfen. Aber immer dann, wenn ich so den Eindruck hatte, ja, das war wirklich ein Satz in der Algebra oder das ist ein wichtiges Argument, dann habe ich das nochmal wiederholt. Und in Kapitel 1 finden wir, deswegen habe ich es auch genannt, viel Bekanntes und wenig Neues, genau das. Wir finden Wiederholungen, wir finden ein, zwei neue Formulierungen von Konzepten, die wir schon kennen. Und ansonsten ist es tatsächlich einfach eine Sammlung, damit wir wieder reinkommen, damit wir uns daran erinnern, welche Konzepte aus der Algebra besonders wichtig sind und damit wir ein paar Resultate da kompakt stehen haben nach dem Motto O. Das wird also anscheinend später wichtig. Und dann können Sie sich, wenn Sie vor Beginn der Vorlesung Zeit und Lust haben, da nochmal einlesen, können nochmal ins Buch gucken oder in Ihre Notizen nochmal genauer schauen, was ist denn da passiert, wie haben wir das eigentlich bewiesen. Und dann sind Sie einfach voll drin. Wenn wir dann einsteigen in der Zahlentheorie, dann ist ein Klacks für Sie, diese algebraischen Argumente einfach mitzudenken und sofort nachzuvollziehen. So, genug der Vorrede. Wir steigen ein in Kapitel 1, viel Bekanntes und wenig Neues. Ich nehme einen Schluck Tee und dann quatsche ich Sie einfach kurz durch dieses Kapitel. Wir haben da die ganze Zeit einen faktoriellen Ring R, wenn nichts anderes gesagt wurde, und ein Element R aus R. R soll nicht das Nullelement sein. Und dann geht's los mit einer Wiederholung von Kongruenz. A und B aus R heißen kongruent zueinander modulo R, genau dann, wenn ihre Differenz durch das kleine r teilbar ist. Und Kongruenz bezieht sich auf einen Ring, streng genommen, aber wir sagen das nicht dazu, wenn der Kontext klar ist. Kongruenz definiert eine Äquivalenzrelation. Das können wir noch mal kurz im Kopf durchgehen, warum das so ist. Jedes Element ist zu sich selbst äquivalent oder kongruent modulo klein r, weil die Differenz des Elements von sich selbst 0 ist und 0 ist durch r teilbar. Wir können schreiben 0 gleich r mal 0. Dann ist es auch symmetrisch, denn wenn wir a und b haben und die sind zueinander kongruent modulo r, dann ist ja a minus b in Ring r durch r teilbar und b minus a ist dann auch durch r teilbar, weil das ja einfach nur das Negative davon ist und deswegen ist auch b kongruent zu a. Und für die Transitivität nimmt man sich dann drei Elemente, a, b, c, und das ist eine kleine Rechnung, die zeigt, dass wenn a zu b kongruent ist und b zu c, dass dann auch a zu c kongruent ist. Dazu nimmt man die Differenzen, formt es einmal um und dann steht das da. So, in Lemma 1.1 wiederholen wir ein paar Rechenregeln und Dinge, die wir zum Umformen verwenden können. Da haben wir vier Elemente, a, b, c, d. Und wenn a kongruent zu b ist, mod r, und c kongruent zu d, dann sind auch a plus c kongruent zu b plus d, a minus c kongruent zu b minus d und a mal c kongruent zu b mal d. Heißt also, dass Kongruenz modulo r sich mit der Bildung von Summen, Differenzen und Produkten verträgt. So kann man sich das merken. Jetzt könnte man sich fragen, was ist denn mit Kürzen? In manchen Ringen, nicht unbedingt in allen, aber ab Integritätsbereich funktioniert das. Da können wir ja kürzen mit Elementen, die nicht 0 sind. Und wie verträgt sich das mit der Modularrechnung? Na, das steht in Teil b. Da steht die modulare Kürzungsregel. Beim Kürzen muss man einfach nur aufpassen, dass das, was man wegkürzen möchte, teilerfremd ist zu dem Element modulo dem man rechnet. Dann möchte ich einen Begriff einführen, den ich so ähnlich auch in der Algebra schon verwendet habe, aber wir formalisieren das jetzt einmal. Ein Element aus R heißt multiplikativ invertierbar modulo R Oder man könnte auch sagen Einheit modulo r, aber das ist nicht ganz so exakt, wenn Sie an die Algebra denken, die ich zuletzt gehalten habe. Da habe ich Einheiten ein bisschen anders definiert als sonst. Ich mag die allgemeinere Definition lieber, dass es nämlich einfach multiplikativ invertierbare Elemente sind. Und ein Element A aus R heißt jetzt also so, genau dann, wenn es ein Ringelement gibt, sodass das Produkt der beiden Elemente kongruent zu 1 ist, modulo klein r. Heißt also, es ist das, was man denkt. Es gibt einen Kofaktor, sodass das Produkt 1 ist, modulo r. Damit das sinnvoll ist, muss der Ring überhaupt eine 1 haben und dann kann man das definieren. Was noch? Ein Element heißt Nullteiler modulo r genau dann, wenn es selber nicht kongruent zu 0 ist mod r und wenn es ein ebenfalls nicht zu 0 kongruentes b aus r gibt, derart, dass das Produkt aber durch r teilbar ist. Das heißt, das Produkt ist kongruent zu 0. Sie kennen ja die Definition von Nullteilern, so ganz allgemein. Das ist ganz analog dazu, nur dass wir diesmal nicht über Gleichheit sprechen, sondern über Kongruenz zu 0 modulo r. Gut, was noch? Da ein kleines Beispiel. In z modulo 8 mal z, da habe ich Ihnen so ein paar Beispiele hingeschrieben. 8 mal z plus 1 oder auch plus 3 plus 5 plus 7 sind multiplikativ invertierbar in dem Ring z modulo 8 mal z. Und da können Sie mal selber knobeln, was sind die entsprechenden Partnerzahlen oder Restklassen, besser gesagt. Elemente des Rings, die man braucht, um auf 1 zu kommen. Das heißt, Sie suchen Repräsentanten, sodass das Produkt der Repräsentanten 1 ist modulo 8. Denn dann haben Sie einen Vertreter für die Restklasse 8z plus 1. Nullteiler haben wir auch, nämlich 8z plus 2, 8z plus 4 und 8z plus 6. Tatsächlich sind diese Ringe z modulo irgendwas mal z, wo das Element, mit dem wir multiplizieren, eine zusammengesetzte Zahl ist. Das sind tolle Ringe, um wirklich spannende Beispiele zu finden für multiplikativ invertierbare Elemente und für Nullteiler. Heißt also jetzt, wenn wir das wieder anders formulieren, dass dann zum Beispiel 3 multiplikativ invertierbar ist modulo 8 und 2 ist ein Nullteiler modulo 8. Sie sehen also, dass wir da Konzepte nehmen, die wir schon kennen und dass wir die einfach nur ein bisschen anders formuliert haben. So, dann kommen so ein paar Bemerkungen. Das sind, wenn Sie wollen, kleine Übungsaufgaben. Wenn wir n aus n haben und a aus z, dann ist a ein Nullteiler mod n genau dann, wenn a nicht in n mal z liegt und wenn die beiden auch nicht teilerfremd sind in z, die beiden Zahlen. Und wenn sie teilerfremd sind, dann ist a multiplikativ invertierbar mod n. Das kann man sich überlegen. Und jetzt kommt die angekündigte Liste von Resultaten aus der Vorlesung Algebra. Da habe ich immer dazu geschrieben, wo man das im Buch findet, in dem Buch von Stroth und mir, Elementare Algebra und Zahlentheorie. Und da viele von Ihnen das als E-Book haben, können Sie das dann einfach nachgucken. Ansonsten müssten die Bezeichnungen auch übereinstimmen mit denen, die ich in der Vorlesung selber hatte. Dann können Sie auch da nachgucken. Bemerkung 2.1 im Buch auf Seite 6 ist das Teilringkriterium. Das lese ich jetzt nicht vor, wir brauchen es einfach ab und zu. Dann habe ich nochmal wiederholt die Definition eines euklidischen Ringes und auch Notation dafür. Das finden Sie im Buch auf Seite 12. Ein euklidischer Ring ist immer auch ein Integritätsbereich, so fängt man an. Und dann braucht man noch eine euklidische Normfunktion, n, mit zwei Eigenschaften, nf1, nf2. Die haben beide was mit Teilbarkeit zu tun. Und diese Abbildung nennen wir, wie gesagt, euklidische Normfunktion. Wir rechnen später häufig mit konkreten Ringen und konkreten Normfunktionen und benutzen dann auch Eigenschaften solcher euklidischer Normfunktionen. Manchmal sind das einfach die, die aus der Definition kommen, nf1, nf2. Manchmal sind es aber auch stärkere, abgeleitete Eigenschaften. Beispiele dafür haben wir in der Algebra gesehen im Ring Zi, der ganzen gaußschen Zahlen. Der kommt übrigens auch wieder, ich freue mich schon, mit dem werden wir mehrere Male arbeiten. Euklidische Ringe sind Hauptidealringe und diese sind faktoriell. Also bei einem euklidischen Ring haben wir einen Integritätsbereich mit so einer euklidischen Normfunktion und wenn man sich kurz merken möchte, was das Wesentliche an einem euklidischen Ring ist, dann könnte man sagen, da gibt es so ein Konzept von Teilen mit Rest. Hauptidealringe sind Integritätsbereiche, in denen jedes Ideal ein Hauptideal ist und man kann relativ leicht zeigen, dass euklidische Ringe diese Eigenschaft haben. Das ist, wenn Sie wollen, eine kleine Übungsaufgabe zum Wiederholen. Stichwort Normfunktion, die muss man clever benutzen. Und jeder Hauptidealring ist faktoriell. Der Beweis war nicht so einfach, das haben wir aber alles in der Algebra gemacht. Und zwar in Satz 3.16 und Satz 3.23. Weiterhin haben wir bewiesen, dass die Eigenschaften prim oder irreduzibel zu sein gleichwertig sind, wenn der Ring faktoriell ist. Oder besser, Hauptidealring euklidisch. Was waren das nochmal für Eigenschaften? Ein Element heißt prim, wenn es nicht 0 ist und keine Einheit und wenn gilt, dass immer dann, wenn es ein Produkt teilt, es mindestens einen der Faktoren teilt. Und ein Element heißt irreduzibel, genau dann, wenn es nicht null ist, keine Einheit und wenn es keine interessanten Faktorisierungen gibt. Sprich, alle Teile dieses Elements sind Einheiten oder zu dem Element assoziiert. Dann haben wir uns überlegt, bei irreduziblen Elementen, was passiert, wenn wir Potenzen davon bilden und was dann solche Potenzen für Teile haben. Das war eine Übungsaufgabe in der Algebra und zwar war das in Serie 5, Aufgabe 3. Wenn wir so ein Element haben, p, so ein irreduzibles, und eine Potenz davon, p hoch n, dann sind die Teiler einfach nur Potenzen von p und Assoziierte davon, wobei der Exponent höchstens n ist und natürlich auch alle Einheiten des Ringes. So sehen die Teiler aus, die sind also, die kann man so auflisten und wenn man weiß, wie viele Einheiten der Ring hat, dann kann man da auch zählen. Dann habe ich hier so nur hingeschrieben als quasi als Umschreibung, weil ich keine Lust hatte, auch da nochmal ganz viel Notation einzuführen. Das könnten Sie nachlesen, wenn Sie wollen. In Lemma 325b im Buch auf Seite 30, da gibt es diese Aussage, dass wenn man Elemente hat und mit einem GGT kürzt, dass dann die Elemente, die rauskommen, teilerfremd sind. Das funktioniert natürlich nur in Ringen, in denen sowas wie ein GGT auch wohldefiniert ist und wo man kürzen kann. Das heißt, der Ring sollte mindestens faktoriell sein und dann klappt das. Da haben wir GGTs und da können wir kürzen. Und da stimmt das. Ich wiederhole den kleinen Satz von Fermat, das ist Lemma 713 im Buch. Ich wiederhole den chinesischen Restsatz. Das Legendre-Symbol, das war diese Idee mit den quadratischen Resten. Das heißt, da haben wir dieses Symbol a über p und das nimmt die Werte 0, 1 oder minus 1 an, je nachdem, ob a durch p teilbar ist oder eben nicht und a ein quadratischer Rest ist mod p oder eben kein quadratischer Rest ist mod p. Was ein quadratischer Rest ist, habe ich auch nochmal zur Wiederholung hingeschrieben. Und dann brauchen wir später so Sachen wie, na, es gibt in gewissen Mengen überhaupt Quadrate und Nichtquadrate modulo einer Primzahl. Da haben wir doch in der Vorlesung Algebra häufig diese speziellen Mengen von Resten angeguckt. Man hat eine ungerade Primzahl p und fängt dann an bei minus p minus 1 halbe und geht dann immer weiter, immer plus 1 plus 1, dann kommt minus 1, dann kommt 0, wenn das System vollständig sein soll oder wir lassen 0 weg. Wenn wir andere Aussagen im Blick haben, dann geht es bei 1 weiter, 1, 2, bla bla bla, bis hin zu p minus 1 halbe. Ich entdecke hier gerade noch Tippfehler, das ist sehr gut, dann kann ich das noch verbessern, bevor ich das in StudIP stelle für Sie. Nehmen wir zum Beispiel die Primzahl 5, dann würden wir anfangen mit 5 minus 1 halbe, also mit 2, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Das ist ein vollständiges Restesystem, modulo 5. Wenn wir die 0 weglassen, dann unterteilt sich das in 2 quadratische Reste mod 5 und 2 nicht quadratische Reste. Das war Lemma 8.1 in der Algebra-Vorlesung. Dann haben wir die Euler-Identität gehabt. Das ist eine Möglichkeit, quadratische Reste vielleicht nicht komplett auszurechnen, aber zumindest, also in vielen Fällen kann man sie damit konkret ausrechnen. Aber es ist auch eine erste Näherung, wenn man nur eine grobe Info braucht. Man kann nämlich die Legendre-Symbole modulo p ausrechnen als die Zahl, die oben steht, hoch ein halb in Klammern p minus 1. Dann haben wir die 2 über p-Regel. Bestimmt erinnern Sie sich an den Werkzeugkasten. Da hatten wir doch das quadratische Reziprozitätsgesetz und die minus 1 über p-Regel und Produktregel und lauter so Zeug. Da gab es auch eine 2 über p-Regel. Und da wir die explizit benutzen werden, steht die da. 2 über p ist nämlich 1, wenn p zu 1 oder minus 1 kongruent ist mod 8 oder zu minus 1. Oder es ist minus 1, wenn p zu 3 oder minus 3 kongruent ist mod 8. Auch hier sehe ich gerade, dass ich das noch ein bisschen verschönern möchte in meinen Notizen für Sie. Wir sollten auf jeden Fall den Ring ZI nochmal wiederholen mit der Normfunktion, mit den Rechenregeln, mit den Einheiten, mit den irreduziblen Elementen. Da gucken Sie bitte nochmal im Algebra-Buch nach ab Seite 98, wenn Sie das nicht mehr so parat haben. Natürlich ist es kein Problem, wenn die Vorlesung schon läuft, nochmal solche Sachen nachzuschlagen und zu wiederholen. Meine Erfahrung ist einfach nur, dass es besser funktioniert, wenn Sie sich manche der Sachen vorher nochmal angeguckt haben, weil es dann, während Sie der Vorlesung folgen, einfacher ist mitzukommen. Zum Schluss kommt der Zwei-Quadrate-Satz von Fermat, der steht auch wirklich in seiner ganzen Schönheit da. Und der sagt aus, dass wenn wir gucken wollen, ob eine Zahl als Summe von zwei Quadraten schreibbar ist in Z, dass wir dann nur gucken müssen in einer Primfaktorzerlegung, ob da die zu drei kongruenten Primzahlen modulo 4 mit gerader Vielfachheit vorkommen oder nicht. Und nur dann, wenn die alle mit gerader Vielfachheit vorkommen, dann ist die Zahl als Summe von Quadraten darstellbar, ansonsten nicht. Heißt also, dass wenn Sie die Primfaktorzerlegung angucken, dass Sie dann die Potenz von 2 ignorieren können und auch alle Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen. Und nur die anderen müssen Sie angucken und nur da müssen Sie auf die Exponenten achten. Das war's. Das war Kapitel 1. Danach steigen wir ein mit dem Ring Z, adjungiert Wurzel 3, also mit einem neuen Ring. Dann kommen die Eisensteinzahlen und dann steigen wir so richtig ein. Wir sind dann sofort mittendrin, wir beweisen Eigenschaften für die Ringe und dann sehen wir auch sofort, dass es sinnvoll war, ein paar Konzepte aus der Algebra nochmal zu wiederholen, weil wir nämlich dann flüssiger argumentieren können. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Ich habe mir überlegt, dass ich das ab und zu machen möchte. Einfach mal so eine Geschichte über Dinge, die nichts mit Mathematik zu tun haben, weil wir uns nicht so oft sehen, weil wir weniger miteinander sprechen können als unter normalen Umständen, was auch immer normal gerade heißt. Und weil ich jetzt gerade manchmal so Denkanstöße bekomme und das Bedürfnis habe, die mit Ihnen zu teilen. Die folgende Geschichte, die kenne ich aus einem Podcast. Bei Zeit Online gibt es diesen tollen Podcast Alles Gesagt, für den ich jetzt ganz unverschämt Werbung mache. Nein, die bezahlen mich nicht dafür. Da gibt es eine stundenlange, sehr spannende Folge mit Dunja Hayali und da erzählt sie von dem Buch Die Kuh, die weinte von Ayaan Brahm und liest auch daraus vor. Und ich fand das so schön, dass ich mir das Buch gekauft habe und ich finde einige der Geschichten wirklich toll. Eine möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Wenn Sie also da keine Lust haben zuzuhören, dann tschüss, bis zur nächsten Folge und ansonsten viel Spaß mit der Geschichte. Die Geschichte heißt 2 mangelhafte Backsteine. Nachdem wir 1983 Land für unser Kloster gekauft hatten, waren wir völlig pleite und steckten bis zum Hals in Schulden. Auf dem Grundstück selbst stand kein einziges Haus, nicht einmal ein Schuppen. In jenen ersten Wochen schliefen wir auf alten Türen, die wir billig auf dem Schuttabladeplatz erstanden hatten. Mit untergelegten Backsteinen wurden diese Türen zu Betten, wobei wir als Mönche eines Waldklosters natürlich auf Matratzen verzichteten. Der Abt schlief auf der Tür, die am besten erhalten war und über eine angenehm glatte Oberfläche verfügte. Meine hingegen war geriffelt und wies überdies noch ein beachtliches Loch in der Mitte auf, nämlich an jener Stelle, wo einst der Türknauf gesessen hatte. Ich war zwar froh, dass der Knauf überhaupt entfernt worden war, aber nun befand sich mitten auf meiner Schlafunterlage ein Loch. Ich machte Witze darüber, dass ich nicht einmal mehr zum Austreten würde aufstehen müssen, aber zum Lachen war mir eigentlich nicht zumute, denn kalter Wind pfiff nachts durch dieses Loch. In jener Zeit schlief ich sehr schlecht. Wir waren arme Mönche, aber wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Bauarbeiter konnten wir uns nicht leisten, schon die Kosten für das Material waren ja kaum aufzubringen. Also musste ich das Bauen von Grund auf erlernen, wie man ein Fundament legt, betoniert, mauert, ein Dach zimmert und sanitäre Einrichtungen einbaut. Eben alles, was zum Bau gehört. Mein bürgerliches Leben als Physiker und Lehrer hatte mich nicht darauf vorbereitet, mit den Händen zu arbeiten. Doch im Verlauf einiger weniger Jahre wurde ich zu einem recht geschickten Bauarbeiter und nannte mein Team schon bald BBC, Buddhistische Baucompany. Der Anfang war allerdings außerordentlich mühsam. Dem Außenstehenden mag Mauerarbeit leicht erscheinen. Man pappt etwas Mörtel auf den Stein, setzt ihn an seine Stelle und klopft ihn ein bisschen fest. Wenn ich aber leicht auf eine Ecke schlug, um eine ebene Oberfläche zu erhalten, dann stieg eine andere Ecke nach oben. Kaum hatte ich diese auch festgeklopft, tanzte auf einmal der ganze Stein aus der Reihe. Behutsam brachte ich ihn also wieder in die richtige Position, um gleich danach festzustellen, dass die erste Ecke schon wieder hochragte. Es war zum Verzweifeln. Wenn Sie mir nicht glauben, dann versuchen Sie es doch selbst mal. Als Mönch verfügte ich über so viel Geduld und Zeit, wie ich brauchte. Ich gab mir also große Mühe, jeden Backstein perfekt einzupassen, ganz gleich, wie viel Zeit ich dafür benötigte. Und irgendwann war die erste Backsteinmauer meines Lebens fertiggestellt. Voller Stolz trat ich einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel mir auf, das durfte doch nicht wahr sein, dass 2 Backsteine das Regelmaß störten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber diese 2 saßen ganz schief in der Mauer. Ein grauenvoller Anblick. 2 Steine hatten mir die ganze Mauer versaut. Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden, also konnte ich diese Steine nicht einfach rausziehen und ersetzen. Ich ging zu meinem Abt und fragte, ob ich die Mauer niederreißen oder in die Luft jagen oder neu anfangen dürfte. Nein, erwiderte der Abt. Die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist. Als ich die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied ich es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Ich hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könnte. Etwa 3 oder 4 Monate später wanderte ich mit einem Gast über unser Terrain. Plötzlich fiel sein Blick auf meine Schandmauer. »Das ist aber eine schöne Mauer«, bemerkte er, wie nebenbei. »Sir«, erwiderte ich überrascht, »haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen? Oder einen Sehfehler? Fallen Ihnen denn die 2 schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln?« Seine nächsten Worte veränderten meine Einstellung zur Mauer, zu mir selbst und zu vielen Aspekten des Lebens. »Ja«, sagte er, »ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine, aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine.« Ich war überwältigt. Zum ersten Mal seit 3 Monaten sah ich neben den beiden mangelhaften Steinen auch andere Backsteine. Oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten, befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem. Bis dahin hatte ich mich ausschließlich auf meine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen. Deshalb konnte ich den Anblick der Mauer nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte ich das Werk vernichten wollen. Doch als ich jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon recht. Es war wirklich eine sehr schöne Mauer. Jetzt, 20 Jahre später, steht sie immer noch. Und inzwischen habe ich längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken. Ich kann sie mittlerweile tatsächlich nicht mehr sehen. So, liebe Studis, falls Sie bis hier zum Ende gehört haben, dann sage ich jetzt nochmal, aus welchem Buch das war. Die Kuh, die weinte, von Ayan Brahm. Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück. Und vielleicht hören wir daraus noch die ein oder andere kurze Geschichte im Laufe der Vorlesung. Mal gucken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich suche mal die Abschlussmusik und wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!